ich habe gelesen, dass die Dokumentation fast 2 Stunden geht. Das Rennen an sich ist ja mit 2,5 Minuten für ein Abfahrtsrennen schon lang, aber funktioniert das denn, 2 Stunden über so ein 2,5-Minuten-Rennen zu reden?
Ja, per se ist es, glaube ich, schon mal keine Dokumentation, steht auch nicht drauf, aber es wird immer so ein bisschen so verkauft in der Rezeption. Warum es keine ist, erkennt man eigentlich schon am Produzenten. Gleich groß vorne kommt Red Bull Media, ist dort quasi vorgestellt und gehört natürlich zu dem gleichnamigen Mutterkonzern, die übrigens auch die Ausrichter des Rennens sind. Also das ist freundlich gesagt ein Imagefilm auf durchaus hohem oder höchstem Niveau. Das sind wir auch gewohnt in letzter Zeit, es ähnelt ein bisschen, finde ich, der Mannschaft, zumindest von der sehr positiven Machart.
Jetzt wissen wir ja, dass wenn Red Bull was in die Hand nimmt, dann machen sie es meistens gleich richtig. Gehe ich also zu Recht davon aus, dass der Film mit viel Aufwand produziert ist, dass man das auch sieht, dass da Red Bull Geld reingesteckt hat?
Definitiv, also die fahren da die wirklich ganz großen Geschütze auf, das ist super HD, ich glaube sogar 4K würde ich mal tippen, die Bilder in der Auflösung. Es gibt unglaubliche Zeitlupen, also diese Ultra-Zeitlupen mit den sauteuren Kameras, die auch beim Fußball benutzt werden. Es gibt Kameraflüge noch und nöcher, sie folgen ihrem Protagonisten alleine schon rund um die Welt. Ich habe da also gezählt, die waren glaube ich auf so ziemlich jedem Kontinent, um dort mal 30 Sekunden zu schießen mit einem der Skifahrer. Also da ist schon richtig was drin und allein die Eingangsszene, da gibt es so einen Zeitraffer-Schwenk. Ich weiß, es ist nicht so unfassbar aufwendig, aber allein diese Technik dahinzustellen und das ist natürlich in Perfektion dort abgebildet. Also hier geht es auf jeden Fall schon mal darum, Hochglanzbilder zu produzieren.
Dann muss ich mal so ein bisschen provokant fragen, ist das dann also im Endeffekt Werbung für das Wintersportgebiet und für den Browserhersteller, für die der Zuschauer dann noch Eintritt im Kino bezahlt?
Ja gut, das ist nicht provokant gefragt, dass dieser Browserhersteller Werbung machen möchte, das ist klar und ich habe das ja auch eingangs schon gesagt mit dem Imagefilm, das Firmenlogo zum Beispiel, ich habe da ein bisschen drauf geachtet, das ist zwar durchaus präsent in dem Film, sie fahren auch einmal mit dem Formel-1-Auto dann rum, also da gibt's ne, auch so ein bisschen
Aber nicht die Streifrunde.
Nee, das machen die im Sommer zum Ausgleich. Und das Firmenlogo ist aber präsent. Sie haben aber den einen Vorteil, dass es nicht ganz so schlimm auffällt, dass es ständig präsent ist, weil es ist eh auf den Leibchen drauf, der Fahrer. Das heißt, man sieht es ständig, ohne dass sie sich viel Mühe geben müssen, es einzubringen. Sie haben quasi eigene Werbung abgefilmt und damit nochmal Werbung gemacht.
Und trotzdem so ein inhaltlicher Anspruch noch dabei, dass man auch irgendwie so Dramaturgie reinpackt so ein bisschen?
Ja, definitiv. Also neben all dem, so ganz große Kritik ist das auch gar nicht. Es ist ja erstmal ein Ansatz und wenn man das weiß, ist das okay. Und sie nehmen sich schon diesem Mythos an, dieser schwersten, gefährlichsten Abfahrt überhaupt. Die Dramaturgie ist relativ klassisch. Sie fangen an, Ende Rennen 2013 im Januar und dann Vorbereitung bis zum Rennen 2014. Dazwischen muss man dann wieder sagen, eine recht wahllose Zusammensetzung von kleinen Geschichten. Also es ist ganz interessant, die sind dann bei Leuten zu Besuch, die sich vorbereiten im Sommer, also Hardcore-Training machen oder mal zum Ausgleich eben Formel 1 fahren oder so. Aber das Ganze ist so in sich nicht konsistent. Man hat auch mal das Gefühl, immer wenn man bei einem der Protagonisten angekommen ist, weil es sind handgezählte 25 der Skialpinisten, die sie irgendwie mal besucht haben im Verlauf dieses Films, immer wenn man bei einem angekommen ist, dann ist er schon wieder weg und dann sind sie beim nächsten. Aber an sich, ja, klassisch. Es gibt nicht nur die schönen Hochglanzbilder, sondern eben auch alte. Ich glaube, das ist ganz wichtig für die Skifans, dass man also nochmal die legendären Rennen sieht und ein bisschen Geschichte kriegt man auch mit. Das wird so in 3 Nebensätzen abgehandelt. Das soll zumindest diesen Mythos eben greifen. Machen.
Und jetzt hast du ja schon zugegeben, dass du bis vor dem Wochenende jetzt nicht unbedingt jemand warst, der Gänsehaut am Unterarm kriegt, wenn er das Wort Streif hört. Was machst du denn jetzt für dich, nachdem du den Film gesehen hast, den Mythos Hahnkammrennen aus?
Also ich denke, wir haben es eingangs in dem Trailer schon gehört, es ist durchaus diese Gefahr. Das sagen auch alle Protagonisten, die vielen, die sie da eben zitieren. Ich sag mal, rauspicken kann man sich hier Didier Kusch oder Küsch, das ist der Rekordsieger, der 5-mal die Abfahrt gewonnen hat. Der ist doch sowas wie der Erzähler, die Klammer, der wird also immer wieder eingebracht. Dann gibt's auch noch Max Franz, vielleicht noch einigen einen Begriff. Felix Neureuther kommt mal kurz zu Wort, nur beim Slalom, nicht wirklich in der Abfahrt. Und auch, sehr interessant, Hansi Hinterseer.
Was hat der in dem Film zu suchen?
Der hat in der Tat dieses Rennen mal gewonnen. Der kommt gebürtig aus Kitzbühel und war der letzte Kitzbüheler Lokalfahrer, der dieses Rennen gewonnen hat, 1971, glaube ich. Und das ist durchaus aber die Stärke des Films. Eben, was ich vorhin gesagt habe, es sind ein bisschen viele Protagonisten, aber andererseits, man sieht sie halt alle und man sieht auch diese Menschen. Ich habe mich immer gewundert, was das für Durchschnittstypen sind. Weil man muss sich vorstellen, die fahren einen Berg runter. Du hast ja schon gesagt, 85% Steigung. Also da kommt man zu Fuß kaum hoch oder runter mit bis zu 150 km/h auf 2 kleinen Holzbrettern, natürlich Multiplastikverbindung oder was das heute ist. Und sie sagen das ganz oft, also die größte Überwindung, oder das Größte ist eigentlich die Überwindung der eigenen Angst, weil für viele geht es gar nicht mehr darum, das Ding zu gewinnen, sondern heil darunter zu kommen, denn es ist wirklich schweinegefährlich bei den Geschwindigkeiten. Und das zeigen sie auch, und ich finde, das ist dann auch noch so eine Stärke des Films, dass sie das nicht ausklammern, was eben da passieren kann. Sie haben da, oder ich würde einen Fall exemplarisch neben Daniel Albrecht, ist eins der Opfer quasi der Streif 2009, einen kleinen Fehler gemacht im Ziel, in der Zieleinfahrt, gibt auch ein ziemlich übles Video davon, und stürzt eben sehr schwer, lag dann Monate im Koma, musste sich zurückkämpfen, musste mit dem Spitzensport aufhören. Das ist ein Fall, wo man dann sieht, naja, so ganz sauber ist das nicht, was die da oben machen. Dann gibt es auch noch ein zweites Opfer, Hans Grugger, der hat das 2011, den hat sogar noch schwerer erwischt, der lag auch im Koma, und da geht es mit dem Film dann ganz, ganz übel abwärts.
Inwiefern, wie meinst du das, was geht da schief?
Ich habe es bis jetzt noch nicht erwähnt, aber es werden neben diesen Originalaufnahmen, diesen neuen, immer so gestellte Szenen eingebaut. Am Anfang ist das noch okay, da erzählt einer seine Kindheitsträume, und dann haben sie so in so einem Sepia-Look, haben sie dann Kinder in den 70ern, die den Berg runterfahren und das selber nachsynchronisieren.
Mit
das
Hansi Hinterseher zusammen.
So in etwa, das ist alles noch okay, das ist so Guido Knopf-Style, ZDF-Info, aber bei Hans Gruger, da wird es so übel, dass sie sein Koma nachstellen, und irgendwie haben sie diesen Menschen dazu gebracht, das selber zu machen. Oder es war ein unfassbar genauso aussehendes Double. Also bis hin zu, dass man aus der Ego-Perspektive sieht, wie er aus dem Koma erwacht und seine Hand das erste Mal bewegen darf, er bewegen kann. Und das, also, da, nee, das muss nicht sein. Da kommt in mir vielleicht auch ein bisschen der Journalist durch. Und am Ende, da wird es auch so pseudophilosophisch. Da ist dann ein halbnackter Kampfsportler, der eine Feder auf mehreren Stöckern balanciert. Und das ist genauso abstrus, wie es sich anhört. Und das soll dann also die Konzentration zeigen, die dort vorherrscht. Und da machen sie es so ein bisschen kaputt, weil sie für dieses gute Bild oder zumindest das, was sie dafür halten, quasi die ganze Geschichte und auch so ein bisschen diesen Selbstanspruch verkaufen, dass man dann eben so eine Szene nachstellen muss. Und dann dadurch ist es auch nicht immer eine wirklich schöne Optik, weil man sich fragt, ob das nur zum Selbstzweck ist, um jetzt hier nochmal die fette Kamera rauszuholen. Der dokumentarische Teil krankt dann auch so ein bisschen an dieser Optikversessenheit, weil man gar nicht so viel mitkriegt mehr von den Informationen, weil man immer von diesen Bildern quasi abgelenkt ist.
Was heißt das genau? Also ist man einfach nicht lang genug an der Geschichte dran, weil immer das nächste neue Bild folgen muss? Oder?
Also wer schon mal so die üblichen Filme von Red Bull gesehen hat, der kann sich das ein bisschen vorstellen, aber ich mag das gerne an Beispielen festmachen. Sie haben eine eigentlich relativ elegante Variante gewählt, diese vielen Protagonisten reinzubringen. Die sind quasi ihre eigenen Offsprecher. Also man sieht sie selten im Bild, sondern es wird dann immer ein Bild drübergelegt und dann ist auch unten schön eingeblendet der Name und das Land und wie oft er gewonnen hat. Und somit kommentieren die quasi, ohne dass man einen eigenen Erzähler hat. Das Problem ist nur, dass bei so vielen Leuten das irgendwann unübersichtlich wird, weil auch diese Einblendung der Gesichter, das ist so 3 Sekunden lang und dann redet er und dann redet manchmal der Nächste rein und dann kommt erst das, also man wird schon abgelenkt dadurch. Und das Gleiche passiert eben mit diesen Schnitten, also gefühlt wirklich alle 3 Sekunden, wenn überhaupt, wird man mit einem neuen Bild bombardiert und das bei 2 Stunden Spielzeit, das ist für mich kaum zu verarbeiten. Ich habe schon gesagt, ich saß ein bisschen auch schief im Kino. Also ich habe irgendwann echt Kopfschmerzen davon bekommen und habe auch mal 10 Minuten weggeguckt, weil mich das einfach genervt hat. Und diese, ich habe gerade gesagt, so wer diese Clips kennt, der kann sich diese Optik so ein bisschen vorstellen. Das ist ja immer so Werbeclip cool, auf cool getrimmt, dieses Image, eben diese schnellen Schnitte, dann ganz viele Nahaufnahmen, die Zeitlupen von, ich habe die Mannschaft vorhin erwähnt, so schwitzende Männerkörper und dann ein Tropfen, der in super Zeitlupe runterfällt. Und man verliert dabei so ein bisschen den Überblick, weil man sieht die Strecke selten. Man sieht immer nur diese Nahaufnahmen, die cool aussehen und auch kontrahierende Muskeln und so. Aber also so einen Überblick über die Strecke hat man ungefähr 3 Mal in diesem ganzen Film gehabt. Und für mich am nervigsten, ich habe da auch dieses Jahr ein kleines Trauma weg mit Interstellar, mit diesem hochgelobten Sci-Fi-Film, weil da passiert das Gleiche, was hier passiert. Man wird permanent mit Musik zugeballert. Jede Szene ist mit irgendwas unterlegt. Man hat überhaupt nie mal die Ruhe, jemanden zuzuhören oder ein Bild zu genießen. Immer muss alles irgendwie auf cool getrimmt werden und auch in 20-Sekunden-Takes dann quasi immer die Mucke runtergespielt werden.
Wir sprechen über Kino und schwitzende Männerkörper. Wie kommt's? Sie sind noch in der Doppelstunde Sport, keine Sorge. Wir sprechen über die Streif. A Hell of a Ride, ein Dokumentarfilm, der gerade in den Kinos läuft. Mein Kollege Alex Hadl hat ihn gesehen. Alex, was ist denn dein Fazit zu dem Film? Wie würdest du es runterbringen?
Also für Nicht-Ski-Fans oder nicht ja firme Menschen in diesem Bereich ist es durchaus beeindruckend, war es für mich auch. Also erstmal inhaltlich, was diese Menschen sich da antun, die sich darunter jagen. andersrum, ich glaube, für Fans wie dich wird nicht viel Neues dabei sein. So, die Leute kennt man, dann erzählen sie ein bisschen, aber eben über die Streif lernt man jetzt nicht viel Neues. Und die Bilder der Abfahrten, die kann man eben dann auch jedes Jahr live im Fernsehen sehen. Bildlich mag dieser Werbeclip-Stil, wie ich das ja schon gesagt habe, auch cool sein und sicherlich eine Zielgruppe ansprechen, bei der ich aber irgendwie schon mit 26 denke, da bin ich zu alt dafür. Aber mich nervt das einfach wirklich und ich finde es zum Teil unangebracht an vielen Stellen. Da bin ich auch ein bisschen oldschool, was Dokumentationen anbetrifft. Und wie ich gesagt habe, so journalistische Mindeststandards, die sie da ein bisschen über Bord werfen, auch wenn das nicht als journalistische Arbeit geplant ist. Das quasi schränkt es für mich ein bisschen ein. Ansonsten ist es trotzdem gute Unterhaltung und ich gehe davon aus, wenn man sich dessen bewusst ist, was man konsumiert und worauf man sich einlässt, dann kann man das sicherlich sehr genießen.
Hat denn der ganze Eye Candy bei diesem Dokumentarfilm dir wenigstens Lust auf Skifahren gemacht? Hast du jetzt Bock, dich da mal runterzustürzen?
Also ich fahre ja gerne mal Snowboard, wenn auch sehr selten. Also im Schnee rumspielen muss man mich nicht überreden. Aber Abfahrtsski niemals im Leben. Also das muss ich auch nochmal feststellen an dieser Stelle. Die sind voll bekloppt, die Typen, die da runterfahren. Es ist, einerseits habe ich Hochachtung davor, dass man sich sein Leben darauf vorbereitet, um dann also die bescheuertste Sportart der Welt zu machen, zumindest auf dieser Strecke. Andererseits, ja, kann ich es nicht nachvollziehen. Und wenn überhaupt, dann halte ich es auch wie beim Fußball. Dann gucke ich mir es zu Hause vom Fernseher an.
Voll Bekloppte stürzen sich den Berg runter auf der Streif, dem Hahnkammrennen in Kitzbühel, das bekannteste Skirennen der Welt.